So, herzlich willkommen zum Hundegebell. Ich bin die Anna-Maria. Ich arbeite im Bereich Würselen und Aachen, Alsdorf, Herzogenrath. Das ist westlich in Nordrhein-Westfalen. Und wir machen Haushunde, wir machen Jagdhunde, wir machen die Welpen natürlich und alles, was noch so an Sport, Spaß und Unterhaltung ist. Ich gebe jetzt weiter an unsere Lynn. Hallo Lynn.
Hallo Anna-Maria, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben zwei Standorte. Ein Standort ist direkt in der Nähe von Anna-Maria. Da freue ich mich auch sehr drüber. Wir sind im Kreis Heinsberg tätig, den gesamten Kreis. Wir nehmen noch ein bisschen Düsseldorf-Neuss mit. Dann sind wir noch auf der Insel Rügen vertreten. Da nehmen wir auch die komplette Insel mit, gehen natürlich auch ein bisschen ans Festland, Stralsund etc. Wir machen das mit zwei Personen, dadurch können wir beide Standorte gut abdeckeln. Und wir bieten an vom Welpen zum Junghund, zum Erwachsenenhund, Alltagstraining. Dann machen wir Sporthunde, Therapiebegleithunde, bilden wir natürlich auch aus und gehen auch Einzelsettings und ja, alles rund um den Hund ist bei uns vertreten. Ich gebe weiter an, okay, Andrea.
Hallo ihr zwei, ich bin die Andrea. Ich arbeite in Maxhütte-Haidhof zwischen Schwandorf und Regensburg. Das liegt in der Oberpfalz. Wir machen auch alles von Welpen bis Erwachsenenhund. Mantrailing machen wir. Wir machen Begleithund und eben Therapiebegleithundeausbildung. Und jetzt freue ich mich auf das weitere Gespräch mit den beiden.
Ja, wunderbar. Kurz noch dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns während der Therapiehundeausbildung kennengelernt und ein bisschen lieben gelernt, sage ich einfach mal so.
Das war
Und
Liebe auf den
das
ersten Blick, muss man sagen.
absolut.
Ja.
Und deswegen haben wir uns entschlossen, euch ein bisschen was über die Welpen zu erzählen. Ich finde es immer bei mir persönlich, bei meinen Kunden immer sehr schade, dass vor dem Kauf wenig Konversation oder Fragen oder Nachfragen gemacht werden, dass der Welpe natürlich immer sehr schnell einzieht. Und ja, da wollte ich einfach mal fragen, wie ist das denn bei euch? Vorverkauf, nicht Vorverkauf, Vorkaufgespräche. Lynn, was gibst du deinen Kunden mit? Was sagst du denen? Hast du da viele, die wirklich sagen, boah, bei mir zieht demnächst ein Hund ein, erzähl mir was dazu? Oder kannst du mir sagen, was es für ein Hund sein soll?
Also das hält sich tatsächlich bei uns so ein bisschen die Waage. Wir haben einige, die sich tatsächlich vorher erkundigen, wo wir auch mit zum Züchter gehen, die uns auch die Würfe zeigen, wir gemeinsam uns die Würfe angucken und dann für einen Hund aus einem Wurf von einem Züchter entscheiden. Wir haben natürlich aber auch unbedachte Käufe. Natürlich oft mit Emotionen behaftet. Der alte Hund ist verstorben, dann muss schnell ein neuer her. Man vielleicht aber noch, man hat noch nicht abgeschlossen oder mein Hund kann nicht alleine bleiben. Da muss ein neuer her, damit der eine Hund alleine bleiben kann. Also sowas haben wir natürlich auch, wo die Denkweise leider nicht immer so planmäßig aufgeht. Das hält sich bei uns tatsächlich die Waage. Natürlich auch Käufe, wo man sagt, okay, habe ich einfach unterschätzt, ne? Aber das geht, also da kann ich jetzt nicht sagen, wo irgendwas mehr vertreten ist.
Andrea, bei dir, hast du da viel Leute, die vorher bei dir anrufen, oder ist das auch eher so der spontan und dann arbeiten wir mit dem, was wir kriegen?
Also ganz häufig ist einfach das Kind schon im Brunnen gefallen. Ja, sie haben es halt schon geholt. Ich hatte jetzt schon mal Kunden, die einfach schon vorher bei mir in der Hundeschule waren mit dem alten Hund. Und die haben dann vorher tatsächlich angerufen und haben gesagt, hör mal zu, das und das möchten wir eigentlich nicht mehr. Was empfiehlst du? Also die hatten Rüden, vorher nur Rüden und waren eigentlich immer genervt von dem vielen Markieren und dem ganzen Sexualgedöns, was die Rüden halt haben. Und dann habe ich gesagt, naja, die Überlegung ist doch ganz einfach. Wenn ich das nicht mehr haben will, dann hole ich mir halt eine Hündin. So, und das haben die tatsächlich auch gemacht und sind so happy mit der Hündin, die sie haben. Kein Markieren, kein Rüdengedöns halt. Aber die meisten, und ich finde, was bei uns, also hier bei uns ganz erschreckend ist, ist tatsächlich die Masse an Tierschutzhunden. Also fast keine Rassehunde, sondern die Masse ist wirklich Tierschutz. Alles aus irgendeinem emotionalen Hintergrund. Zack, ist das Ding da. Und dann stehen sie da mit dem Überraschungsei und kommen gar nicht mehr klar. Ja? Und die meisten, bin ich der Meinung, wollen Rüden. Also wenn ich mir das so angucke, wer, alle wollen sie Rüden, keiner will eine Hündin, weil sie diese Läufigkeit nicht wollen oder was auch immer. Aber dann kommt es mit dem Rüden halt nicht mehr klar. Und es wäre viel besser, vorher mal nachzufragen und zu sagen, das möchte ich nicht. Und da würdest du dir und dem Hund schon viel ersparen.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wir sehr, sehr viele Tierschutzhunde haben, die natürlich dann auch nicht mehr als richtige Welpen kommen, sondern eben schon 4, 5 Monate meistens alt sind, weil sie ja mit 4 Monaten erstmal ausreisen dürfen und vorher das gar nicht geht oder es eben beim Alter geschummelt wird. Das heißt, da sind noch nicht mal die Milchzähne draußen und soll der kleine Wurm schon 4 Monate sein, sehr, sehr früh von der Mutter weggenommen wird. Wir da auch sehr viele Transporttraumata haben, die Hunde nicht Auto fahren können, nicht an den Stadtverkehr konditioniert sind und das gewöhnt sind und da viele Problematiken aufkommen. Bevor wir da weitergehen, würde ich aber ganz gerne nochmal fragen, wenn ihr, weil das glaube ich interessiert unsere Leute auch, wenn ihr die Anfrage habt, wo setzt ihr das Augenmerk auf den Welpen, wie sucht ihr den aus? Zum Beispiel, ich sage jetzt, da möchte einer einen agilen Welpen haben. Wo sagt ihr dann, wenn ihr einen Wurf habt, ach guck mal, das wäre jetzt eher einer für dich. Nehmt ihr lieber den, der in der Mitte ist und spielt. Ich nehme immer gerne, der alleine liegt. Das sind immer die anderen nicht brauchen. Ich reibe mich gerne an meinem Hund. viele sagen, ach Herr, ach, der arme Kerl sitzt so am Rand. Ach, der braucht ein neues Zuhause. Der braucht vor allen Dingen mich und der braucht eigentlich keinen. So sehe ich das meistens und so wähle ich das dann auch aus. Ja, Lynn, wie wählt ihr das aus? Seid ihr da auch mehr bei den Malinois oder macht ihr auch verschiedene? Erzähl mal.
Ja, wir haben ja auch Malinois gezüchtet und dadurch habe ich schon viel gesehen. Also wenn man jetzt einen Welpen vom Züchter nimmt, das ist immer ganz wichtig zwischen Züchter und ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Bresche springen und Vermehrer. Dann ist es tatsächlich so, dass wir mit dem Züchter das zusammen aussuchen, weil man hat halt immer Frequenzen. Der eine Welpe ist mal gut drauf, der andere hat einen schlechten Tag. Oft entscheidet bei den meisten ja auch die Emotion, der war die ganze Zeit bei mir, ne? Der hat sich für mich entschieden. Das gibt es natürlich auch oft, aber wie du schon sagst, tatsächlich der sich zurückzieht, der hat gar keinen Bock auf die anderen. Die Koffer sind gepackt und er sagt nur, wann werde ich endlich hier rausgeholt? Es kommt tatsächlich drauf an, ne? Brauche ich einen aktiven Hund? Wenn ich jetzt eine Familie habe oder wie auch immer, dann nehme ich nicht den selbstständigen Hund, der eigenständig durchs Leben laufen möchte, nämlich eher den Hund, der den unsicheren Hund, weil der sich mehr anschließt, ne, der braucht halt mehr Bindung. Das ist immer unterschiedlich von den Gebrauchen. Aber es ist natürlich wichtig, finde ich, den Züchter mit ins Boot zu nehmen, weil er hat die einfach 24 Stunden um sich, wenn wir jetzt von der Zucht ausgehen.
Ja, also ich höre da ganz genau raus, wir müssen genau nachfragen, was will der Kunde damit machen? Sind da Kinder in der Familie? Will ich da Sport machen? Soll der selbstständig Entscheidungen treffen? Wie ist das bei dir, Andrea?
Sehe ich genauso. Ich finde wichtig, den Züchter mit ins Boot zu nehmen. So habe ich genauso gemacht, weil natürlich sind die Leute so, ach, der hat sich mir ausgesucht, ist gleich zu mir hergelaufen. Na, genau den will ich, wenn ich einen Hund will, der halt zu mir passt, der schön entspannt ist und sich da ablegen kann, nämlich den, der mich aussucht. Natürlich nicht. Also ich mache es tatsächlich genauso, sagt dann dem Züchter oder bei uns zum Beispiel der Züchterin, weil gerade bei den Schäferhunden, ich möchte einen Hund, der nicht nach vorne geht, der möglichst chillig ist. Gerade bei den Leistungszuchthunden ist ja wie bei den Malinois, da muss der eh schon gucken. Und deswegen bin Adopt statt Job finde ich gut. Ich habe selber Tierschutzhunde, aber wenn ich wissen will, was ich bekomme, dann muss ich mir einen guten Züchter suchen, weil der kennt seine Rasseveranlagungen von seinen Hunden. Ich kenne, weiß, was für ein Grundgerüst ich bekomme an diesem Welpen. Also die Grundgenetik kenne ich. Jedes einzelne Individuum ist einfach eigen. Aber dafür habe ich den Züchter, der sieht die, wie die Lynn gesagt hat, 24 Stunden. Der weiß genau, wer ist der, der niemanden braucht, wer ist der, der sich gern einfügt in die Gruppe. Ich tendiere lieber dann tatsächlich zum Züchter.
Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir uns einen Welpen ausgesucht, jeder nach seiner Fassung.
Ja, gerne. Also es ist ja bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir passiert es auch oft, dass die Leute nach Farbe aussuchen. Nach Farbe und Optik. Also wir haben unfassbar viele, zum Beispiel viele Aussie-Besitzer, arbeiten auch mit vielen Aussie-Züchtern zusammen und das muss ein Black Tree sein. Zum Beispiel. Und dann ist es egal, wie das Wesen ist oder der Charakter, das Aussehen ist für die meisten wichtiger.
Das ist korrekt, das habe ich auch so. Gerade bei den Aussies, bei uns, ich habe viele, die dann die Merle, das Merle-Gen haben möchten. Wenn ich dann immer frage, wie waren denn die Elterntiere? Ja, großes Gebelle, wenn ich dann klingel und ähnliches. Und dann habe ich diese gestressten, wirklich, ich habe sehr viel, sehr gestresste Australian Shepherds.
Ja, habe ich auch. Die meisten sind überfordert und haben Schlafmangel.
Genau. Ja. Na, ja. Weil, warum?
Man muss sie auslassen. Ausgelassen werden.
Genau. Kennt die Andrea wahrscheinlich auch, ne? Ja.
Man muss der möglichst viel tun mit dem Hund.
Und
möglichst viel tun. Null.
Frisbee apportieren, Tricks. Ach, der kann alle mit 12 Wochen. Der darf nicht genau. Schlafen.
Das ist das wirklich, wirklich schwer. Ich habe selber, um kurz mal abzuschweifen, ein Video reingestellt zu Karneval im Hasenkostüm. Ich weiß nicht, oder Mauskostüm, ihr habt es vielleicht gesehen. Fand ich bin gut. Da in den sozialen Medien auch wirklich angegiftet worden, wie ich mich denn erdreisten kann, zu sagen, man möge den Hund wie eine Topfpflanze behandeln. Weil ich einfach feststelle, ach schau, er schläft. Ach, liegt er da richtig? Oje, was macht er denn jetzt? Ach, jetzt will er raus. Ach, guck mal hier. Und kruschel, ja. Kruschel. Das heißt, dieser Hund wird, selbst wenn er schläft, nicht in Ruhe gelassen. Und ich sehe einfach sehr viele Hunde, die während des Trainings schuppen, Durchfall haben, sich auch erbrechen. Natürlich schicke ich die weg, aber es nützt ja nichts, sie dann völlig zu isolieren. Das ist dann schwierig. Aber wir schweifen ab. Wir sind ja immer noch beim Welpen, aber das ist ein Megathema, das nehmen wir auf jeden Fall noch auf.
Ja.
Die Ruhe vor dem Sturm, sage ich immer. Ja. Gut, also jetzt haben wir den Welpen. Wir haben uns den ausgesucht. Der eine hat ihn ausgesucht, weil er auf ihn zugetapst kommt. Der nächste hat auf seinen Züchter oder auf die Trainer oder Trainerin gehört. Und jetzt müssen wir Voraussetzungen schaffen. Was gibt ihr den Kunden mit, was die an Voraussetzungen haben sollten? Also ich zum Beispiel persönlich, ich sage immer, wenn ihr euch einen Welpen anschafft, ihr habt immer mindestens 1 bis 2 Personen im Petto, die den Hund nehmen könnten, wenn ihr im Urlaub fahrt, wenn ihr krank werdet. Oder einen Plan B, sprich ich kann mir das leisten, in einer guten Hundepension den Hund unterzubringen, den ich dann eben schon mal dran gewöhne. Das ist eine Voraussetzung, überhaupt einen Hund anzuschaffen. Und ich kann es mir auch leisten, zu sagen, die nächsten 15 Jahre kann ich für den sorgen. Und vor allen Dingen muss ich, gerade wenn das sehr junge Paare sind, sage ich immer, achtet darauf, ihr heiratet, ihr habt beruflich vielleicht Veränderungen, ihr zieht weg. Was passiert mit dem Hund? Wie geht ihr damit um? Fragen die Leute, wo habt ihr euer Augenmerk drauf? Andrea?
Ich finde es wirklich wichtig, sowas mitzugeben, weil ich hatte mal eine Geschichte mit einer Vorkontrolle. Die wollten einen Hund und die Frau war gerade 4 Wochen vor der Geburt mit dem ersten Kind. Aber der alte Hund war verstorben und es sollte schnell ein neuer Hund her. Der Hund war aus dem Tierschutz. Du weißt, der Init kriegst du eher ein Ü-Ei. Und dann habe ich zu ihr gesagt, 4 Wochen vor der Geburt des ersten Kindes. Sie hatte noch ein Pferd. Und ich habe dann gesagt, also ich habe selber Kinder. Ich weiß, wie schwierig das ist bei dem ersten Kind. Du hast so durchgehend Schlafmangel. Du bist dir selber mit dem Kind noch nicht sicher. Ich würde mir keinen Hund da jetzt anschaffen. Das ist nicht machbar. Du kannst ja dein Säugling und ein Welpen versorgen. Vergiss es, das geht einfach nicht. Ich wurde bitterböse beschimpft von dieser Frau. Bitterböse auch im Internet dann, weil sie den Hund natürlich dann nicht bekommen hat. Weil, sorry, aber das geht nicht. Zum Schutz des Hundes kannst du den halt dann nicht hingeben. Ist einfach so. Wenn ich Vorkontrolle mache, ist mir die Frau egal, sondern der Hund ist wichtig. Und die Leute sind da so unvernünftig, finde ich. Ja, das ist oftmals so eine emotionale Entscheidung. Wie süß. Welche, die hinfahren, schauen sich Welpen an und dann haben sie einen Welpen. Der zieht dann ein, vielleicht noch zum zweiten Hund, verstehen sich gar nicht und dann hast du nämlich die Kacke am Dampfen. Du kannst noch so viele Tipps geben, wenn es ein Einzelhund ist, wo er alleine hinkommt und die Leute auch deine Bedenken annehmen, weil Bedenken haben sie irgendwie gar keine. Alle haben nur Blumenwiese im Kopf. Keiner hat Bedenken. Ganz, ganz wenige haben Bedenken.
Lynn?
Ja, das ist, kann ich jetzt wieder von dem, was wir gemacht haben, nicht so bestätigen. Also wir haben wirklich viele, die machen sich Gedanken. Also für mich ist es zum Beispiel wichtig, was ich an Tipps gebe, ist eigentlich schon fast zu viele Gedanken, wo ich sage, komm, ne, traue ich dir locker zu, hol dir ruhig noch einen zweiten dazu. Ne? Also wir haben eher so das andere Gegenteil, wo ich sage, klar, mach ruhig. Du hast den ersten super hingekriegt, Warum nicht?
Darf ich dir mal fragen, was das eher dann für Rassen sind? Sind das auch eher Malinois oder geht das durch die Bank weg, wo du
Durch
sagst,
die Bank
ja,
weg.
okay, gut.
Also vom Tierschutzhund zum Aussie, das ist egal. Ne? Das
Okay.
ist tatsächlich durch die Bank weg. Und dann ist es uns wichtig natürlich, dass wenn der Welpe einzieht, also sag ruhig Bescheid, wenn ich abschweife.
Alles
Für mich
gut.
ist es immer ganz wichtig, dass ich eigentlich ein unbeschriebenes Blatt kriege. Das kann ich beim Tierschutzhund nicht erwarten. Ich kriege zu 90% einen traumatisierten Hund, egal wie alt er ist. Ne? Das hattest du ja schon anfangs mal Anna mir ja sehr gut erklärt. Der bringt seine Baustellen definitiv mit. Das lässt sich ja leider nicht vermeiden. Wenn ich aber vom Züchter einen Hund habe, das ist immer ganz wichtig, da sagen die meisten Leute, naja, der saß ja eigentlich nur im Garten und rannte mal durchs Wohnzimmer. Der hat nichts kennengelernt, wo ich sage, Halleluja, ich persönlich freue mich über diesen Welpen, weil er ist 8 Wochen alt und kommt als Nestflüchtling zur Welt. Gönne ich ihm diese 8 Wochen keine Flutüberheizung. Ich mag das eher nicht, wenn man wirklich sagt, so, der Züchter war schon im Kindergarten, wir sind schon Auto gefahren und hier und da, weil das ist, der Welpe hat es abgespeichert und ich in der Prägephase und ich kann einfach nicht garantieren, dass er es positiv abgestreichert hat. Das heißt, ich nehme ja da schon eine Baustelle auch mit rein. Also ich finde, so ein Welpe darf in der ersten Lebenswoche, bis er einzieht, ein unbeschriebenes Blatt sein und ich beschreibe dieses Blatt mit meinen Welpen zusammen. Das, was er erlebt, erlebt er mit mir zusammen und nicht mit einem Züchter, das irgendwo in der Masse untergeht. Das empfehle ich aber auch schon den Leuten, wo ich sage, überfordert ihn nicht. Ne, der darf erstmal ankommen, mach erstmal Vertrauen, mach Bindung. Nicht das ganze Haus ist voller Besuch und alle möchten diesen Welpen anfassen. Und der muss auch nicht mit 12 Wochen U-Bahn fahren und Zug fahren und Hubschrauber fliegen und das und das und das. Sondern wir bremsen eher und sagen, wenn das Vertrauen zum Menschen steht, dann ist alles tutti. Wenn der Mensch sich extra Urlaub nimmt, dann empfehlen wir aber auch im Umkehrschluss, das, was du ihm jetzt gerade beibringst, zeigt der dauerhaft. Also hat der Welpe 3 Wochen lang gelernt, die Mutti ist immer greifbar. Na,
Genau.
also es gibt halt so viele Faktoren, wo wir sagen, er darf aber auch schon lernen, dass du mal einkaufen gehst.
Ja,
So.
genau. Und das, da muss man, da habe ich manchmal das Gefühl, obwohl wir es sagen, vielleicht muss man das eindringlicher kommunizieren. Ich sage immer, lasst eure Welpen rechtzeitig, frühzeitig alleine, jetzt nicht für 6 Stunden, ne? Wir reden von alleine lassen. Ich bin auch kein Freund davon, es aufzubauen. Ich bin immer, ich habe immer gerne den Überraschungsmoment. Das heißt, ich sage, du ziehst dich an, du setzt dich an den Tisch, du hast dein Handy, deinen Schlüssel in der Hand, alles, was du machst, wenn du rausgehst, und dann ziehst du dich wieder aus. Und am nächsten Tag gehst du aber für 45 Minuten raus. Und dann kommst du wieder und dann gehst du wieder nur für 5 Minuten raus. Weil dieses Steigern heute 5 Minuten, morgen 10 Minuten, dann eine
Katastrophe.
Viertelstunde, da ist die Erwartungshaltung vom Hund schon Panik.
Richtig, macht
Ja,
den richtig plemplem, ne?
genau.
Ja.
Und ein bisschen überraschend sollte man bleiben und somit freut sich der Hund dann oder der Welpe eben dann auch mehr. Ja, da ist nichts Aufregendes dabei. Es ist mal geht er, mal kommt er, mal bleibt er da. Ne? Und so soll das gehandhabt werden, finde ich. Wir müssen gucken, wie ist das bei dir, Andrea?
Ich finde es genauso. Umso weniger Terz du drum machst, umso einfacher wird es für den Welpen. Alles, was wir wichtig machen, ist für den Welpen auch wichtig, ja. Wenn das so in den natürlichen Alltag einfließt, weil es nur einfach normal ist und ich kein Terz drum mache, weil, also die Mami geht jetzt, bleib schön brav, ich bin gleich wieder da, du musst keine Angst haben. Was erwarte ich denn dann? Dann spreche ich ihn ja schon bewusst an und dann gehe ich und er steht aber schon da und sagt, hä, aber die war doch gerade, hat doch gerade mit. Lass ihn doch einfach liegen. Wenn er liegt, geh einfach raus. Ja, geh doch einfach. Beweg dich frei durch dein Haus und lass dich nicht von dem Hund irgendwie eingrenzen. Das macht es für den Hund später leichter, viel leichter. Aber alles, was ich wichtig mache, ist für den Hund halt dann wichtig. Und soll es
Ja,
ja nicht
aber
sein.
genau, was ich wichtig finde, ist, man spielt ja erst einen falschen Alltag vor. Ne? Das ist ja, ne? Das ist so
Genau.
getaktet. Und dann aber, wenn ich wieder arbeiten muss oder wenn irgendwas ist, dann muss es funktionieren. Das ist eigentlich schön ab dem Einzug, dass ich dann schon sage, so bei mir ist es so, der erste Tag gehört uns, der zweite Tag gehe ich mal eine Stunde arbeiten, habe den aber bei mir, den dritten Tag gehe ich dann einkaufen, dann ist er zu Hause, meine Hunde dürfen auch lernen, aufgrund der Rettungshundeausbildung, auch mal kurz, wetterbedingt natürlich, kurz im Auto zu
Ja,
warten,
klar.
auch ein wichtiger Faktor. desto besser läuft das einfach, ne? Weil sonst mache ich mich zum Sklave meines Hundes und andersrum muss der Hund das letztendlich ausbaden, weil ich genervt bin, weil ich schlechte Laune habe, weil ich keine Freizeit mehr habe. Und da darf man dem kleinen Welpen direkt schon zeigen, wie unser Alltag läuft. Dann hat er auch die Chance, sich anzupassen, ne?
Ganz genau, so sehe ich das auch. Und ich sage immer zu meinen Leuten, das, was euch wichtig ist und das, was ihr mit dem Welpen langfristig machen wollt, das macht ihr bitte natürlich relativ flott. Mir war es zum Beispiel wichtig, dass ich meinen Welpen mit in die Kurse nehmen kann, dass der Hund lernt, dass auch wenn da trainiert wird, er Timeout hat und sich da ablegen kann. Und das kann er gut. Er ist eher unmotiviert, wenn er dann selber mal in die Leinenführigkeit vormachen muss. So nach dem Motto, oh, schon wieder die Nummer. Ne? Aber
Lehrerkinder haben es schwer.
Ja, Lehrerkinder haben es schwer, genau. Und deswegen sage ich schon auch, also wenn ihr gerne zeltet, dann geht ihr zelten. Wenn ihr gerne ins Restaurant geht, geht ihr gerne ins Restaurant. Ich habe eine Kundin, die geht gerne golfen. Ich sage, darfst du den Hund mitnehmen? Dann nimm eine Decke mit, bei schönem Wetter. Und dann gehst du zu Punkt und dann legst du, weil er liegt halt gerne auf der Decke, dann soll er von mir aus auf der Decke liegen. Und dann gehst du von Punkt zu Punkt, dann hat er sich da abzulegen.
Genau.
Ja, und er kann dann gleich diesen Bällereiz und das alles miterleben. Es hat für ihn überhaupt keine Relevanz, dass da was fliegt. Da sind wir jetzt quasi von der Voraussetzungen zu den Anschaffungen und Vorbereitungen schon in die ersten Tage reingestolpert. Anschaffungen und Vorbereitung, das ist auch immer ein Thema. Das ist das Einzige, was schon mal gefragt wird. Was soll ich einkaufen? Da geht Mutti erstmal shoppen. Ja?
Mit leuchtenden Augen.
Kennt ihr bestimmt auch. Dann werden unsinnige Sachen erst, also das Wichtigste ist ja dann immer die Krallenschere. Und ich sage, die brauchst du schon als allererstes. Nein, das ist das, was die Leute mich, wo ich dann sage, was habt ihr denn eingekauft? Ich habe eine Krallenschere eingekauft. Ich sage,
das Phänomen habe ich aber gar nicht, ne?
Ne?
Weißt, darf ich dazwischen reden?
Bitte, also dafür bist du da.
So interagieren?
Natürlich.
Okay, was ich, und da möchte ich wirklich an alle Verkäufer dieser Welt appellieren. Diese Kaffeewurzel tötet mich. Ich kann die auch, das ist so hart, ich kann die auf ein Stück Beton rumkauen lassen. Die Zähne gehen so kaputt und mein Hund kann nicht unterscheiden, auf welchem Holz darf ich rumkauen, auf welchem nicht.
Ja.
Aber warum? Ich möchte an alle appellieren, empfehlt das bitte nicht. Das kriegen Welpenbesitzer empfohlen. Ja. Jedes Mal, wenn ich diese Kaffeewurzel da sehe.
Ja, das hatte ich tatsächlich noch nie. Das hatte ich noch nie.
Das habe ich immer. Immer. Sie müssen hier auf. Das ist knallhartes Holz und die Hunde sollen mit ihren weichen Zehen da reinballern.
Und dann tun sie sich weh und jeder fragt sich, was los ist mit dem Hund.
Ja, vor allem, die kriegen auch so Mikrobisse dann und das schädigt zum Teil auch dann die Zweiten. Wir haben also aus der Jagd gesehen, ich kenne die Kaffeeholz-Dinger auch und ich weiß, dass alle dahin rennen, sobald es die bei Aldi gibt. Da stehen die ganzen Hundebesitzer Schlange, so wie wenn es Gummistiefel für Kleinkinder gibt. Das ist ähnliche Phänomen. Die Jäger geben dann ihren Hunden meistens die Rehgehörner. Die sind ähnlich hart. Auch das ist für die Tiere nicht geeignet. Ich verweise dann immer auf Jagdkäse, das ist ein Hartkäse und wenn der Hund da wirklich mal ein Stück, größeres Stück verschlucken würde, kann es die Magensäure auch zersetzen. Das kann es eben bei Holz nicht. Wenn da wirklich was verschluckt wird, dann bleibt es erstmal im Magen drin, in der Hoffnung, dass es rausgeht. Aber die Hunde können ja die Zelluloseteile nicht aufspalten. Bin ich ganz bei dir. Ich weiß auch nicht, warum das da so gehypt wird.
Das ist ein neues Ding und das wird, ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht. Also das ist immer das, wo ich sage, bitte, bitte benutzt es nicht. Dann ist natürlich immer die goldene Frage, kaufe ich einen Halsband, kaufe ich ein Geschirr? Ne? Es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hör mal, wenn du kein Geschirr hast, dann brauchst du gar nicht in meine Schule kommen. Das machen wir nicht. Das Problem ist immer so ein bisschen, die Halsbänder für Welpen sind wirklich echt schmal und die schneiden. Ne? Also das ist wirklich unangenehm. Aber wir erleben mindestens genauso oft, und das ist, ich bin da so froh, dass ich darüber sprechen darf. Das ist so ein bisschen wie mit deinen Gummistiefeln, weil das ist tatsächlich, die holen ein Geschirr, das kriegen die empfohlen, und es ist ja schwierig, gut geschultes Personal bei den Läden zu finden. So, und dann kriegen die ein Geschirr. Und dieses Geschirr sitzt so katastrophal. Das tut ja schon beim Zusehen weh. Die Achseln werden eingeklemmt. Das sitzt irgendwo hier oben. Das verzieht sich komplett schräg und, und. Dann sage ich auch, pass mal auf, dein Geschirr sitzt so schlecht für deinen Hund. Dann ist ein Halsband tatsächlich manchmal angenehmer. Wir arbeiten über die Welpen. Wir empfehlen ein Geschirr, weil wenn er natürlich mal reinläuft oder wie auch immer. Aber dann kriegen wir oft die Antwort, naja, der wächst ja noch. Deswegen habe ich jetzt mal kein so gutes Geschirr genommen. Aber das ist wie bei Kinderschuhen. Gerade da ist ein gut sitzendes Geschirr so wichtig, weil sonst rutscht das alles in die Röhre rein und es macht eigentlich mehr kaputt wie ganz. Wenn ich ein Geschirr nehme, dann bitte ein ordentliches Geschirr und nicht ein 0815 Geschirr, was eine Katastrophe am Körper verursacht.
Andrea, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Das war genau das Gleiche, hatte ich erst wieder. Dann schlüpft der Welpe jedes Mal raus aus dem Geschirr, aber das wurde mir doch empfohlen, weil der wächst ja noch und dann muss ich gleich wieder eins kaufen. Ja, was bringt dir denn, wenn er aus dem Geschirr schlüpft, ja? Also es bringt dir gar nichts. Das Geschirr selber finde ich schon gut bei den Welpen tatsächlich auch, aber es muss halt gut sitzen. Aber es ist, wie die Lynn sagt, die gehen halt in irgendein Geschäft. Von den Ketten zum Beispiel, es gibt ja auch gute Geschäfte. Wir haben hier ein sehr gutes Geschäft, ja. Definitiv. Die Betreiberin ist wirklich, ne, so ein kleines Geschäft. Da läuft's. Die schaut sich das ganz genau an, die stellt es richtig ein. Da kommen Hunde nur mit gutem Geschirr. Aber die bei den Ketten, naja. Also am besten finde ich noch, wenn sie den Welpen gerade geholt haben und fahren mit dem Welpen in das Geschäft. Und dann werden 10.000 Geschirre über den Welpen drüber gestopft und dann wundern sie sich, wenn der Welpe kein Geschirr mehr anziehen mag. Warum? Das ist das wohl so. Das ist dann die Frage.
Ja, ja, ganz genau. Dann hinterfragt man und dann bekommt man das raus. Ne? Dann laufen so Sachen so schief. Also ich persönlich finde auch ein Geschirr an sich sehr gut, je nachdem auch, was wir für ein Training, wenn wir Abruftraining machen oder ähnliches und die eben, aber das große Ziel ist natürlich, dass der Hund anständig am Halsband lernt zu gehen, weil ich finde auch, gerade in den Sommermonaten ist das auch angenehmer, auch das Halsband sollte, aber wie du richtig sagtest, eine gewisse Breite haben, eine gewisse Polsterung haben und sollte dementsprechend angenehm dran sein. Bei den Welpen, wo alles noch so klein und weich ist, da muss man halt immer aufpassen, dass die sich nicht rausstängeln. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz zum Geschirr was sagen, wegen der Tierschutzhunde, die wir alle haben, die dann häufig mit dem Sicherheitsgeschirr kommen, was ja auch Sinn macht. Da muss man aber häufig mal aufpassen, die sind dann im Bereich, wo die Weichteile sind, also im hinteren Bereich, so eng geschnürt, damit der Hund ja nicht verlustig geht, dass es dem zum Teil die Organe abschnürt. Auch das ist tierschutzrelevant, ganz einfach. Und da ist es egal, ob das jetzt ein Erwachsener oder ein Welpe ist, der da kommt. Da muss man einfach drauf gucken und da bin ich ganz bei euch. Da fehlt es einfach an gutem Personal. Vielleicht wäre das auch mal ein Thema, wo wir sagen, da bietet man mal eine extra Schulung an. Wie soll ein Geschirr sitzen? Worauf achten wir? Da könnten wir uns auch nochmal zusammentun.
Ja, jo. Sehr gerne.
Das ist, ich meine, kennen wir Damen, das sind die Herren kurz mal ausgeschlossen, aber wir Damen kennen das auch vom BHs. Was ist das blöd, wenn sowas drückt? Den ist ganzen so. Tag bist du am Fummeln und Machen, kannst dich auf nichts konzentrieren, abends hast du da rote Striemen. Das ist doch, dem Hund geht es nicht anders. Also dann Genau. Zumindest die Damen können da ein bisschen nachvollziehen. So, ja, und dann kommen wir immer zu dem, was ich immer ganz herrlich finde, wenn ich den ersten Anruf bekomme und dann heißt es, ja, ich habe gesehen, Sie haben einen Welpenkurs, super. Ich habe jetzt den Welpen, der ist seit 4 Tagen da und dann sage ich, und, wie läuft es? Ach, toll. Aber wir haben ja echt ein Problem, ne? Der ist noch nicht stubenrein. Sag ich mega, ne? Nach 4 Tagen noch nicht stubenrein. Sag ich, wir kacken 3 Jahre in die Hose. Also das ist wirklich was wo dann auch innerhalb der Welpengruppe ein kleiner Contest passiert. Ist deiner schon sauber?
Ja.
Meiner hat bis 5 Uhr durchgeschlafen. Wie schaut das bei euch? Was empfehlt ihr? Empfehlt ihr eine Box? Wie geht ihr damit um? Lynn, erzähl doch mal.
Ja, also genau, also der Schließmuskel kann einfach nicht funktionieren, wie du gesagt hast. Ne? Das sind einfach Babys. Wir erleben tatsächlich oft, dass da noch die alte Schule greift. Das macht mich auch traurig und da klären wir natürlich auch jedes Mal auf. Also wir empfehlen natürlich immer, wenn er sich konzentriert hat, fressen, schlafen.
Erklär mal kurz alte Schule.
Alte Schule ist, ich korrigiere den Welpen, greife ihn in den Nacken, schüttel ihn, vermittle ihm eine Tötungsabsicht damit, was die Mutter natürlich niemals machen würde, das aber gerne trotzdem noch projiziert wird. Alte Hüte tragen sich leider sehr lang, habe ich festgestellt. Schnauzgriff sehr beliebt, was wir niemals, also ich wende den nie an, ich weiß nicht wie lang, ich weiß nicht wie fest, aber das gehört der Mutter, bis hin mit dem Gesicht da durchziehen. Mhm. Ja, genau. Und das ist... Also, das ist so tierschutzwidrig und so erniedrigend und respektlos für diesen Hund. Und man bricht eigentlich seine Seele damit. Und das erleben wir leider ganz oft. Wir versuchen natürlich, also der Hund macht ja nicht, also sie sind ja keine Nestbeschmutzer. Das ist ja so eine Frage der Zeit. Wir machen das so, wenn er geschlafen hat, wenn er getrunken hat, wenn er gegessen hat, wenn er gespielt hat, wenn er gelernt hat, wenn er also abgelenkt war, sich fokussiert hat. Danach kurz auf den Arm nehmen, rausgehen, feini, Box oder nicht Box, das ist eine Geschmackssache. Wir empfehlen sowieso, dass wir ihn irgendwo auch mal sichern können, ohne dass er natürlich an Steckdosen oder sonst was trinken kann, Kabel reinbeißen kann. Aber das ist auch, finde ich, erfahrungsgemäß auch echt rasseunterschiedlich. Der Mops, der braucht deutlich länger wie jemand anders. Aber es ist einfach eine Frage der Zeit und wir haben raus... Für uns, also jeder Hund zeigt es an. Der eine geht in die Ecke, der andere macht einen Pipi-Blick, der andere dreht sich einmal, der andere jankt, der eine läuft zur Tür. Also wenn man seinen Hund einfach ein bisschen beobachtet, kriegt man das schon relativ gut hin. Und wenn es passiert ist, oh, ich habe es nicht mitgekriegt, dann ist es einfach passiert und ich mache es einfach mal wortlos weg, lächel und genieße den schönen Tag.
Jawohl, Andrea.
Genau so. Also nach dem Spielen, nach dem Schlafen, bla bla. Das kannst du ja nicht oft genug ihnen sagen, weil meist dann spielen sie mit dem Hund, dann gehen sie weg und dann pieseln sie hin und dann sind sie vollkommen von der Rolle. Du sagst es immer wieder, so schaut's aus, bla bla blub. Was ich auch wichtig finde, ist immer, dass man noch die 5 Minuten von dem Welpen noch mitbringt. Also die Spinnerten, die er abends hat, die sind auch noch wichtig, dass sie die nicht außen vor lassen, sind sie auch von der Rolle. Aber mit dem Sauberwerden machen sich alle zu viel Druck, finde ich. Ja? Die erwarten, der Hund kommt und nach einer Woche soll er schon stubenrein sein. So, und dann erklärst du, nein. Was ich noch mache, ist Pipi auf Signal setzen. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, weil das empfehle ich Ihnen auch, wenn er sich setzt, dann ne, setzt es auf Signal und freut euch wie ein Schnitzel jedes Mal, wenn der Pipi macht oder kackt außen. Wenn es passiert, dann ist es passiert. Dann waren wir zu langsam, nicht der Hund zu schnell, sondern wir zu langsam, haben nicht aufgeschaut, ist so. Kind kann es auch nicht dafür strafen, wenn es in die Hose pieselt. Kann es auch nicht im Popo ausmachen, weil es in die Hose pieselt hat. Vielleicht hat schon angefangen zum Tänzeln, das Kind, und du hast halt nicht gesehen, Pech. Dann ist es so. Und beim Hund, der kann es ja nicht anders bemerkbar machen, deswegen bleib doch einfach flauschig.
So schaut es aus. Was ich jetzt noch an Unarten festgestellt habe, was auch häufig von den Züchtern empfohlen wird, sind die Pipimatten auslegen. Kann ich komme in Wohnungen rein, da liegt alles, Küche, Wohnzimmer, Diele, alles liegt mit Pipimatten aus. Also ich persönlich rate sofort davon ab. Ich roll die alle sofort zusammen. Ich sage, du lernst den Hund nur drinnen zu machen. Habt ihr die auch die Erfahrung gemacht, Andrea, mit den Pipimatten?
Naja. Die gibt es überall, die muss gleich. Also, aber was ich schon mal erlebt habe, und das hat mir den Vogel rausgehauen, die haben im oberen Stock gewohnt, von einem Zweifamilienhaus, oberer Stock, und hatten einen schönen Garten und hatten einen kleinen Welpen. Dann haben die oben auf dem Balkon 2 so grüne Gummimatten, die so Grasersatz sind, und da sollte er auf einer Pipi machen und auf der anderen kacken. Haben unten einen schönen Garten. Dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er mir die Wohnung gemacht, sage ich, ja, der Balkon gehört noch zur Wohnung. Also wenn der Hund dann die Wohnung auch nutzt. C'est la vie.
Ja, ganz genau. Wie ist das bei dir denn auch? Pipimatten-Desaster?
Pipimatten groß im Kommen. Also man muss auch sagen, da wo der Hund gelernt hat, im Wurf hinzumachen, das bevorzugen die auch. Ne? Also man weiß ganz klar, okay, da hatten die Teppich drin, da hatten die das drin, im Wurfzwinger. Das übertragen die. Deswegen sind die Pipimatten eigentlich... Ja, eigentlich Quatsch, weil man bringt denen das erst bei und dann muss man das wieder abgewöhnen, aber ich kann es ja direkt den geraden Weg nehmen. Ne? Ja. Was ich dazu sagen muss, bei uns ist das oft immer mit ein bisschen Stress verknüpft. Der Welpe hat ja diesen Nestschutztrieb, der möchte das Haus nicht verlassen, er bremst. Und da empfehlen wir halt einfach, das ist völlig normal, dass er in der Höhle bleiben möchte. Es ist natürlich für den Welpen auch schwierig, sich draußen hinzuhocken für sein Geschäft. In dem Moment ist er angreifbar. Also es ist ja erstmal richtig, dass er in der Höhle macht, weil die Mutter macht sie auch weg. Und dann ist es für den Welpen natürlich eine riesen Umstellung. Wir empfehlen, nimm ihn auf den Arm, trag ihn über die Türschwelle, setz ihn irgendwo ab, bleib einfach mal stehen, lauf keine 10 Kilometer, stehen bleiben, weil die meisten Leute sagen ja auch, ich laufe und laufe und laufe beim Welpen, dann kaum bin ich zu Hause, macht der Pipi. Ja. Ja, weil er dann endlich auch machen kann. Ne, er hat die Ruhe und er hat die Sicherheit. Also die sind angreifbar. Sobald die sich hinhocken, und deswegen machen wir das tatsächlich so, bleib an einer Stelle stehen, warte geduldig, guck auf dein Handy, lies eine Zeitung, mach irgendwas. Irgendwann sagt der Welpe, okay, jetzt muss ich mal wirklich, das ist der Moment, genau, Andrea, so machen wir das auch, wo wir den Welpen natürlich feiern und dann geht es wieder rein. Aber diesen Stress, ihn aus dem Haus rauszuziehen, das versuchen wir natürlich auch zu umgehen, dass wir ihn dann einfach raustragen und absetzen.
Genau, also ich empfehle das auch, nimm ihn auf den Arm, trag ihn raus, setz ihn dort ab. Und bleib einfach da. Mach nicht einfach Strecke. Und was ich dann meinen Leuten auch noch empfehle, wo ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mit gemacht habe, ist, wenn er wirklich ins Haus, das heißt, der Welpe macht, dann gut, wenn er jetzt dabei ist zu machen, dann lasse ich ihn natürlich auch fertig machen, wenn er das in der Küche macht. Dann nehme ich mir einen Zeber, ich nehme das, ich nehme meinen Welpen, ich gehe mit nach draußen, ich lege das dahin auf die Wiese, ich lobe den wie ein Schnitzel. Der Hund denkt sich, ach du Kacke, ich habe draußen gemacht. Ich habe Kackdemenz. Ich werde dafür belohnt und ich habe es überlebt. Der Beutegreifer hat mich nicht gepackt, weil ich da draußen was gemacht habe.
Ja, genau. Ja.
Und das Gleiche sauge ich auch mit Zewa, Pipi auf, lege es draußen hin, belohne den Hund, mache es dann natürlich wieder weg und dann gehen wir wieder rein. Das ist eine kurze Nummer von ein paar Minuten, wo der Hund einfach merkt, ach guck mal, da draußen ist es. Und das macht die Sache ein bisschen leichter. Aber natürlich, ängstliche Hunde machen länger ins Haus. Souveränere Hunde können es nicht abwarten zu markieren. Gibt es alles. Also, wir gucken einfach mal weiter. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir die Stubenreinheit soweit abgefeiert. Und dann kommt, wenn die dann sagen, ja, dann komme ich dann in die Welpenschule. Was wird denn drangenommen? Dann sage ich, ja, wir machen ein bisschen Sitz- und Auflösesignal. Fangen wir schon mal an. Grundkommandos. Sitz kann er schon.
Kann er schon?
Ja, genau.
Das ist das Beste.
Ja, Andrea, erzähl doch mal. Sitz kann er schon.
Sagen alle.
Sitz ja, und alle.
Platz kann er unterschreiben.
Gut. Super, sage ich. 200-Euro-Wette, ne? Anna-Maria, 200-Euro-Wette. Zimmer- und Falke-Absolventen hören das in der Ausbildung safe. Kannst du 200 € wetten, dass das kann? Keiner wette die 200 €. Dann fangst du zum Überlegen an. Und dann sagst du, okay, gib mal deinem Hund Sitz. Dann setzt er sich hin und so steht er wieder auf. Und sage ich, nö, der kann nichts. Und dann fällt ihnen die Klappe erstmal runter. Wenn du dann sagst, nee, der kann keinen Sitz. Wie, der macht doch Sitz. Ja, nee, er hat sich hingesetzt, aber er kann keinen Sitz. Und wenn du ihnen dann erklärst, was Sitz eigentlich für ein hartes Ding ist für den Hund, ja, setz dich hin und bleib so lange sitzen, bis du aufstehen darfst. Die sterben. Und deswegen sage ich es ganz ehrlich mit Welpengruppen. Ich mag keine Welpengruppen. Ich sage es ganz ehrlich. Ich finde die Welpen super, ich liebe Welpen, aber ich mag keine Welpengruppen mit Menschen, weil die Menschen, upsi, bei mir war es nicht. Hund Kai und Anna.
Nee, das war die Katze.
Meine schöne Vase.
Ich sollte keine Katzen haben.
Wir können auch kurz Pause machen, wenn du die Scherben wegmachen musst wegen der Hunde, ne?
Die geht mir so auf den Sack. Eine Sekunde, ich bin sofort
wieder, ja, aber merkt
euch, wo wir stehen geblieben sind.
Ja. Ja gut, wenn da jetzt alle Hunde reintapsen in die Scherben,
das ist doch... Impressum. Die Katze. Wir hätten damit viel gerechnet, aber nicht mit der Katze.
Ja, dreimal in nur so eine Katze. Juhu!
Und die Katze macht Theater.
Also, na, wir waren ja
Grundkommandos zerberstet. Ich mag keine Welpengruppen. Ich mag die Welpen, aber ich mag die Besitzer nicht. Also, die können nette Menschen sein, super, aber keiner will erziehen. Niemand will erziehen. Die wollen alle nur spielen. Die wollen ihre Welpen in die Welpenstunde und denken, es ist ein ganz großer Spielplatz für ihre Welpen. Spiel gehört dazu, aber die wollen nur Spiel. Keiner möchte irgendwas eigentlich lernen, weil das schaffen sie alleine. Eigentlich meine Erfahrung mit den Welpengruppen, zu 99% denken die, sie kommen und die Hunde spielen einfach.
Wie ist das bei euch? Ihr auch Welpenspielgruppe?
Ja, wenn die Besitzer anrufen und die fragen nach einer Welpenspielgruppe, dann sage ich immer, es tut mir leid, sowas bieten wir gar nicht an. Weil die Welpen lernen ja nur, sich untereinander zu beschäftigen. Meistens wird gemobbt, gequietscht, beängstigt, verfolgt, gerannt. Es sind halt, ich kann ja auch nicht einfach kleine Kinder wahllos aufeinandersetzen und mir am Rand einen Kaffee trinken. Bei uns dürfen die miteinander laufen und toben, ja, aber auch lernen, sich zu konzentrieren, fokussieren, Bindung für den Alltag, das lockere Leine, nichts vom Boden fressen, Tierarztcheck, das machen wir, das steht alles auf dem Stundenplan, natürlich altersgerecht, aber die reinen Spielgruppen, finde ich, sind eine Oberkatastrophe. Die meisten verstehen das auch, also die wenigsten sagen, nee, dann kommen wir leider nicht. Das muss man auch dazu sagen, wenn man das in Ruhe aufklärt. Bei Andrea noch mal ganz kurz, das hatten wir ja schon mal. Ich liebe Welpengruppen. liebe Welpengruppen. Und wenn ich mal kurz eine Geschichte erzählen darf, das werde ich nie vergessen. Das war ganz am Anfang, da war ich noch richtig jung und süß und war super aufgeregt. Meine erste Welpengruppe, ich war so, so aufgeregt. Man muss sich auch rantasten natürlich. Und die Welpen haben ein bisschen miteinander gespielt und der eine hat den anderen mal geburzelt. Ne? Alles gut, nicht schlimm, also nicht traumatisierend und sowas alles. Aber dann haben die Besitzer sich fast geprügelt. Mitten in diesem Park, bei schönstem Sonnenschein und ich war wirklich noch super süß zart und war völlig überfordert und musste die Besitzer auseinanderhalten, wo ich gesagt habe, nie wieder mache ich eine Welpengruppe. Aber das ist so, die Emotionen, die sind aber auch in dieser Welpengruppe von den Menschen so hochgekocht und es darf meinem Welpen nichts passieren. Und wenn der eine Welpe den anderen Welpen richtig jagt oder in die Beine beißt und sowas alles, dann darf der Welpe ja auch schon lernen, dann wird er später auch nicht lernen, aber pass mal auf, das ist kein schönes Spiel. Also wir fangen auch relativ schnell ran, die Spielregeln zu erklären, weil er soll ja später gut sozialisiert spielen und den anderen Hund, wenn der andere Hund sagt, ich will das nicht, dann auch mal lernen zu akzeptieren. Aber du hast schon recht, Andrea, ich kann das verstehen, das sind die emotionsvollsten Gruppen ever, wo man auch wirklich, ich liebe es.
Also ich habe jetzt gerade eine und ich wollte ja keine Welpen mehr machen. Jetzt habe ich eine Welpengruppe und die ist wirklich super. Also mega. Die ist super, weil die Besitzer wollen tatsächlich arbeiten. Ja, und die bleiben jetzt auch dran, weil die Welpen sind jetzt Junghund und die machen jetzt weiter mit dem Erziehungskurs. Wir haben auch Medical Training und bla bla blub. Das war jetzt mal wirklich eine Gruppe, wo ich gesagt habe, ja, die wollen auch. Ja, und da haben auch einen Elternhund mal ein bisschen dazu genommen. Das war ein Einzelhund aus dem Wurf. Keine Geschwister, die Mutter verstorben bei der Geburt. Der hatte nichts. Und die sind auch nicht in der Welpengruppe gegangen. Aber der wäre mir in der Junghundegruppe untergegangen, den hätten die niedergemäht da drin. Also habe ich ihn zu den kleinen Welpen dazu. Und jetzt ist der so mega, der geht selber von sich aus, traut sich hingehen, traut Spielaufforderungen machen mit den Hunden. Das hat er am Anfang, wäre der gestorben in der Gruppe. Deswegen habe ich da eine tolle Welpengruppe und da freue ich mich. Das war mal was Tolles, ja.
Aber da lacht das Herz,
Die Besitzer wollten arbeiten und natürlich sind aus Trainersicht die Welpengruppen die besten, weil du ziehst sie dir schon richtig her. Also, oder es geht in die richtige Richtung, wenn die Besitzer mitmachen. Da sparst du dir bei den Junghunden und später viel Arbeit, wenn du ja bei Hänschen schon anfängst.
Ja, was da ich bin aber ich auch, ganz bei euch, ja.
Was ich auch richtig gut finde ist, und das wirklich, das sage ich auch jedes Mal, das ist ja ein Gottvertrauen. Ich habe einen Welpen und ich gehe mit diesen Welpen meistens zu einer fremden Person und sage, du ebnest den Weg, den wir zusammen gehen. Und das ist so ein Vertrauensvorschuss, wo ich jedes Mal wirklich dankbar für bin und wirklich auch gerührt bin und sage, das finde ich so toll von den Herrschaften, dass sie dieses Vertrauen einem auch entgegensetzen. Weil es kann ja auch komplett in die falsche Richtung. Ich meine, das werdet ihr auch kennen. Ne? Welpengruppen, wo man denkt, ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Ne? Und das ist schon wichtig. Also wir machen natürlich immer pro Mensch, was wir zum Beispiel oft erleben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ja, wenn der Welpe Schutz sucht, das muss er alleine machen. Da muss er alleine durch. Das muss er lernen zu klären. Da stehen sich bei mir die Nackenhaare hoch, weil ich bin sein bester Freund. Und wenn mein erwachsener Hund gelernt hat, Situationen alleine zu erklären, ist der mein bester Kunde.
Ja, so schaut das nämlich aus. Ja, also das ist das, was ich noch kurz einlenken wollte. Auch bei uns ist es so, wir machen immer erst Training mit den Welpen auch. Ja. Natürlich mit kleinen Pausen, ganz klar. Sie dürfen aber während der Stunde erstmal nicht aneinander dran. Und in der letzten Viertelstunde wähle ich immer 2, 3 Welpen aus, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Ja. Die dürfen dann miteinander interagieren. Ja. Wir gehen auf die Körpersprache der Hunde ein. Das, was du eben sagtest, der Welpe sucht Schutz. Das heißt, ich sensibilisiere den Halter oder auch, es muss noch nicht mal der Halter sein, sondern der Hund sucht halt Schutz bei einem Menschen und dann werden die anderen Hunde weggehalten. Und es wird auch mal gesplittet, das, was eben erfahrene, erwachsene Hunde oder souveräne Hunde eben bei anderen auch machen, wenn es zu dolle wird, es wird gesplittet. Und das finde ich wichtig, dass man nicht glückselig als Halter am Rand steht und sagt, oh schau, sie spielen. Und der eine hetzt den anderen. Genau, sondern dass man sagt, oh guck mal, da wird gehetzt. Oder der hat tierisch Angst. Na, der versteckt sich hinter dem Halter und der Halter sagt, okay, geh doch vor und tritt beiseite. Und der Welpe sagt, na gut, in der Kommunikation wurde ich missverstanden. Was habe ich also quasi für eine Alternative? Ich muss beim nächsten Mal vielleicht mal knurren. Und schon habe ich dann jemanden, der in der Beziehung falsch geprägt ist, Andrea, ja.
Ja, du musst aber auch aufpassen, ne? Dann hast du die anderen Welpenbesitzer, wo der, wenn nur der andere Hund schon hingeht, sie schon am besten dazwischen gehen würden und den anderen Hund, weil...
Das ist wahr.
Der hat sicher Angst, wo ich sage, nee, guck doch mal die Körpersprache von deinem Hund, die Körperhaltung, ne? Der ist ganz entspannt, ja, und der fühlt sich dann nicht so gut. Ich so, guck doch deinen Hund an, also... Unsicherheit und Angst guckt mal ganz anders aus. Ja? Du musst da einfach die ganze Situation beobachten, auch den anderen Hund dazu. Und dann, wenn du noch sagst, schieb doch deinem Hund nicht ständig mal einen Keks im Mund, lass doch deinen Hund jetzt mal mit dem anderen Hund kommunizieren. Puh, da bist du ganz falsch.
Aber das sind die coolen Emotionen bei den Welpengruppen. Ich finde das mega.
Ja.
Ja.
Man sagt ja immer, das letzte Kind, manchmal auch das erste Kind hat Fell. Und es ist wirklich so, dass manch einer, da kannst du über den Ehemann sagen, der ist dumm, der ist fett, der ist alt, der ist hässlich, aber nicht über den Hund. Es ist emotional und ich finde es auch schön, dass man so ein Tier aufnimmt und emotional sich so wahnsinnig schnell binden kann mit allen Kompromissen. Aber Andrea hat natürlich recht, das verblendet ein bisschen. Und da muss man halt mit, weiß nicht, wie ihr das macht, bei mir ist es dann wirklich so, dass wir dann die Spielregel haben, die Hunde dürfen laufen und wir machen das wie beim Bund. Ich sage, wer hält den anderen Hund weg, wer schützt, weil der Halter es nicht sieht. Vor allen Dingen, wenn sie routinierter sind, wenn sie dann länger dabei sind, dann merke ich auch schon, ach guck mal, super gearbeitet, schnell mal dazwischen gegangen oder auch mal gut, dass du es hast laufen lassen, du hast das gut gesehen, die waren auf einer gleichen Ebene, haben gut kommuniziert, dass die Sprache der Hunde, wir haben so viel Energie bei unserem Welpen, setzen wir da rein, den Vokabeln beizubringen, Sitzplatz, Hinter, Pfötchen, Rolle, hast du nicht gesehen und die wenigsten nehmen sich die Zeit, die Sprache der Hunde zu interpretieren oder auch einfach nur mal zu beschreiben, bevor wir überhaupt interpretieren, ja, einfach mal zu achten, wo sind denn die Ohren, wo hat er denn die Rute? Ist er nach vorne gerichtet oder ist er eher zurückgerichtet? Hört sich das Bellen eher aggressiv oder ist es dieses hohle, ho, 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 ho? Wie kommuniziert der Hund? Und da finde ich, bei den Welpenspielgruppen liegt da gar kein Fokus drauf. Da wird einfach Randale. Und da finde ich, also gerade bei uns dreien, wir sind uns da sehr ähnlich, dass wir da stark den Fokus drauflegen, dass wir eine gute nächste Generation bekommen. Definitiv. Auch an Hundehaltern.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Ja. Ja, und da sind wir fast beim Schluss angelangt. Und zwar, jetzt haben wir den kleinen Welpen und erst ist es ja so, er sitzt dann da und sagt, wer bist du? Danach sagt er, lass mich nicht alleine. Dann ist eine Woche, dann sagt er schon, was machst du? Und nach 10 Tagen sagt er, du, alleine, darüber sehe ich ganz anders. Das heißt, das geht ja so schnell vom Welpen zum T-Rex. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das häufig so, ne, dann, was heißt häufig, kann ich nicht sagen, aber ich habe es schon dann und wann, ich muss mich verbessern, ich habe es schon dann und wann, dass ich Leute habe, die kommen dann 5, vielleicht 7 Mal zum Welpenkurs, dann kommen sie 2 Mal zur Junghundegruppe, dann ist der Hund gerade mal so 6,5, 7 Monate, es ist kurz vor Kipp und er macht es an den Tagen richtig geil und dann sagen sie, der Hund kann es. Dann dauert es 3 bis 4 Wochen, dann sehe ich abgemagerte Menschen mit leeren Blicken da, einen wild an der Leine zerrenden Hund. Und ich sage, und, wie läuft es? Habt ihr das auch?
Ja, also das haben wir natürlich, ja, schon. Also viele sind ja mit dieser Pubertät schon ein Stück weit, die gehen aber auch schon mit Angst in diese Pubertät rein. Wir vermitteln, wir machen ja auch immer regelmäßig Elternsprechabende, weil wir sagen, die Hunde bleiben dann bitte zu Hause, weil wenn der Hund dabei ist, ist halt, wir wollen da wirklich nochmal
Klarheit schaffen. Körpersprache des Hundes ist natürlich das A und O. Aber auch, wie korrigiere ich meinen Hund? Darauf kommen ja auch ganz viele, ne, die haben ja keine Ahnung, wo setze ich Grenzen und wie setze ich diese. Ne? Und Grenzen sind ja in dieser Phase unfassbar wichtig. Also wir erklären die Rang-Rudel-Ordnungsphase und gefühlt ist die Pubertät eigentlich nochmal so ein Bindungsanker, wenn ich meinen Hund souverän durch diese Pubertät durchkriege, indem ich einfach gesagt, aber es ist natürlich schwer, aber indem ich einfach konsequent, klar, ehrlich bin und nicht launisch, nicht genervt, nicht emotional behaftet, dann schürfe ich meinen Hund da so gut durch und dann habe ich eigentlich die feste Bindung ever. Weil da hat der Hund wirklich für sich verstanden, okay, ohne launisch zu sein, ohne hilflos zu sein, ohne laut zu werden, die kann mich führen, also kann ich mich ihr auch anschließen. Ne? Einfach Sicherheit geben und Struktur.
Ja, Andrea. Danke. Bin ich 100% dabei. Also für mich ist, ich finde, die Pubertät wird sehr viel als Ausrede benutzt, weil sie üben einfach nicht mehr, ne? Weil plötzlich verändert sich dieser kleine Welpe, der immer da ist, der dich immer niedlich anschaut, wird plötzlich zum selbstständigen Jugendlichen. Oh my goodness. Und dann, das ist die Pubertät. Es ist für alles, an allem ist die Pubertät schuld. Also es gibt eigentlich fast nichts. Der zieht plötzlich, der hört nicht mehr auf mich, es ist immer die Pubertät. Ja, aber mach's doch wie bei den Kindern, bleib einfach gechillt, du kannst eh nicht ändern, das passiert jetzt einfach gerade, bleib dran, üb weiter, mach doch einfach kleine Steps, aber du hast dann einen Erfolg, ja, will doch nicht zu viel. Das finde ich, die Pubertät wird sehr oft als Ausrede benutzt. Und dabei ist es eigentlich eine schöne Zeit, weil die ist herausfordernd und die finde ich mega.
Ich liebe auch die Pubertät, ja.
Ich bin da ganz bei
nicht
euch.
Bei Kindern, nicht bei Kindern, wo ich noch erwähnt habe. Bei Hunden okay, aber nicht bei Kindern.
Also ich bin da ganz bei euch. Auch ich finde, da kann man unheimlich viel machen. Ich meine, es kann sich keiner davon freimachen, auch wir als Trainer nicht mit unseren eigenen Hunden, dass wir manchmal sagen, boah, heute war ich kurz vor Tierheim, dass wir auch emotional reagieren. Und ich habe aber dennoch die Lernerfahrung gemacht, dass die Menschen denken, es ist gegen sie gerichtet. Der macht das jetzt aus Freck.
Oh, das haben wir oft, dass der Hund beschwichtigt wegguckt und guck mal, wie arrogant er jetzt wegguckt.
Genau. Ja, auch da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, Körpersprache Hund. Das heißt, wenn ich immer sehe, wie bemüht dieser Hund versucht, mich zu verstehen und wie wenig wir darauf eingehen, dass eben solche Geschichten nicht gesehen werden, wo ich dann sage, natürlich, ich bin kein Mensch, wahrscheinlich wir ja auch nicht, die wir nur mit Wattebäuschen schmeißen. Nein. Also ich sage auch, es müssen klare Regeln gelten, klare Grenzen, in denen der Hund sich bewegen darf. Aber ein Stück weit, ich habe es heute noch gesehen, wir waren im Tierpark auch mit den Junghunden und dann liefen auf einmal die Hähne und die Pfauen an uns vorbei und da war natürlich mal kurzzeitig, hatte der eine oder andere etwas jagdlich ambitionierte, die Nerven blank liegen und titschte halt in die Leine. Und da sage ich halt, da muss ich dann einfach auch mal, ich gehe natürlich in die Raumverwaltung, so mache ich das, aber ich muss auch einfach mal festhalten und warten, bis der Hahn dann vorbei ist, bis dann die Synapsen anfangen oder aufhören zu britzeln und mal wieder so ein bisschen Aufnahmefähigkeit da ist. Dass das nicht sein kann, während der Hahn und der Pfau mit dem Popo wackeln und an dem Hund vor dem Hund hertänzeln, ist natürlich klar. Also da fehlt mir beim Halter häufig das Verständnis dafür, dass es nicht persönlich gemeint ist. Habt ihr auch die Lernerfahrung gemacht, dass die dann wirklich sagen, der macht das aus Freck, das macht der, weil der mich ärgern möchte. Auch schon mal, wenn das dann nochmal in der Pubertät passiert, dass es dann im Haus nochmal laufen gelassen wird, weil man vielleicht auch zu stark in die Drohung gegangen ist?
Ja, also das ist genau. Also gefühlt sind das so die Emotionen, die man der Hundehalter dann quasi diesem Hund einfach zumisst. Aber es sind ja die Emotionen von dem Hundehalter. Und das sind die Gedanken von dem Hundehalter. Und der Hund möchte eigentlich nichts Schlimmes. Er ist ja eigentlich nur in einer Phase, wo er guckt, wo er im Rudel steht. Die Natur hat das ja auch richtig gemacht. Ne? Der Rudelführer muss vielleicht mal irgendwann ersetzt werden. Und die klopfen einfach mal an der Tür und sagen, bist du noch führungstauglich? Und da ist es natürlich genau wichtig, finde ich super, Anna-Maria, die Körpersprache ist das A und O. Also ich kann keinem Lebewesen, auch kein Menschen, ne, wenn vergleichsweise sage ich immer so, komm, ich setze dich in meinem Auto, ich fahre mit dir bis nach China, da setze ich dich aus und ich fahre wieder nach Hause. Und du stehst mitten in China und kannst die Sprache nicht. Ja, und das ist natürlich so, eigne ich mir ein Tier an, dann gucke ich natürlich, dass ich ihn auch lesen kann und natürlich auch gegebenenfalls kommunizieren kann, erkennen kann, wann hat er Angst, wann hat er Stress, wann beschwichtigt er mich. Ne? Und. Und das gehört natürlich ganz wichtig dazu. Dieses Grenzen testen, je nach Charakter des Hundes, ist schon für viele Leute natürlich, ne, nehmen die das persönlich. Ich muss aber sagen, ich war mal auf einem Seminar von zwei Tierärzten und es wird den Leuten aber auch immer noch so vermittelt. Und da hieß es, ja, wenn dein Hund in der Pubertät ist, dann machst du gar nichts mit dem. Nichts. Du gibst ihm in der Phase kein, zwei Tierärzte, keine Kommandos mehr. Und ich denke mir, oh mein Gott, ja, weil er ist ja gar nicht in der Lage. Er ist so mit sich beschäftigt, dass er diese Kommandos gar nicht mehr umsetzen kann.
Super Tipp.
Ja, und das wird halt also wirklich ganz oft noch so vermittelt. Und dann kann ich die Leute natürlich verstehen, die hilflos in diese Pubertät reingehen.
Das ist ja wie bei Kindern. Also mit 14 beginnen die Pubertät. So, gib ihnen jeden Tag 100 Euro, lass sie los. Tschüss. Ja. Wenn die 100 Euro weg sind, kommen sie schon wieder. Aber
ich hätte mich gefreut. Die
nur, um mich zu ärgern. Ja, nee, ich finde, also ich, dass man das bei uns, hörst du das nicht, habe ich noch nie gehört, ne? Also, sondern ich habe eher das Gefühl, dass die Leute sich schwer tun mit Grenzen setzen. Auf der einen Seite, der macht es, um mich zu ärgern, wo ich mir dann denke, bleib doch emotionsfrei, bleib entspannt. Ich sage halt immer dann, bleib flauschig jetzt. Ja, mhm. Der testet sich aus, gehört zu dem Alter dazu. Er muss sich ja auch austesten, sonst wäre er ja auch nicht in der Pubertät, wenn er sich nicht austestet. Also es gibt schon Hunde vielleicht, die das nicht machen. Also ich hatte noch keinen, aber kann ja mal vorkommen.
Gehört zum Erwachsenwerden dazu, ne? Mhm.
Aber er muss sich ja auch austesten. Und ganz ehrlich, was wäre das für Hund? Ja, Führung ja, aber gar null hinterfragen, sage ich, spring ins Feuer und er rennt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ist nicht natürlich, ja, von der Natur gar nicht so vorgesehen. Aber ich finde, die Leute tun sich auch schwer, gerade dann, wie soll ich denn sagen, emotionslos oder ja, emotionsneutral dann eine Grenze zu setzen, ohne grob zu werden. Oft kommt dann, dass sie versuchen, strenger zu werden, anstatt immer gleich konsequent zu bleiben. Ja. Das sagt eine zu mir gestern, ja, wo wir letztes Mal gesagt haben, wo seit ich ihn strenger anrede, habe ich zu ihr gesagt, ich habe niemals im Leben zu dir gesagt, du musst strenger werden. Ich habe gesagt, du musst konsequent bleiben. Wenn ich sage, du läufst jetzt immer da an der kurzen Leine, weil ich das möchte, 5 Schritte, dann läufst du auch die 5 Schritte. Ja? Und wenn es nicht geht, dann fange ich halt mit 2 Schritten an, aber ich bleibe dann dabei und sage nicht, okay, scheißegal, zieh jetzt. Da haben sie Probleme damit. Weil dann werden die emotional, dann werden sie sauer und der Hund kann auch nicht einmal was dafür, ja.
Ja, jetzt würden wir ja quasi dann ins Training einsteigen. Wir würden jetzt sagen, was ist Konsequenz? Wie bauen wir das auf? Wo hört die Konsequenz auf? Das heißt, wir sind beim Welpen jetzt zum Schluss angelangt. Wir haben das meiste jetzt besprochen. Fällt euch noch irgendwas zum Welpen ein? Der Welpe zieht ein, außer dass es viel Spaß macht.
Also da wäre, also weiß ich, wie das bei euch ist, also einer der mitwichtigsten Themen, warum auch Welpen wieder abgegeben werden, das haben wir schon mehrfach erlebt, ist tatsächlich die Beißhemmung.
Ja, korrekt. Ja, oh, wichtiges Thema.
Wichtiges Thema. Also wirklich, das ist wirklich ein brenzliges Thema.
Ja.
Weil zwischen, ich schieße mit Kanonen auf Spatzen zu, oh, der kriegt ein Leckerchen, wenn er aufgehört hat zu beißen, oder er beißt mich, ich gebe einen Spieli-Ersatz. Da ist natürlich, man muss mal so ein bisschen schauen, ne? Also auch, natürlich auch wieder auf den Charakter Hund, aber das ist ein wichtiges Thema, wo auch unfassbar viele Baustellen eingebaut werden, ne? Wie zum Beispiel, wenn der, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir kriegen oft Welpe beißt mich, und da ist ja Internet und Co. auch manchmal echt ein Fluch, weil die Leute ziehen sich irgendwo was runter, gefährliches Halbwissen, was ja irgendwie bei jedem Hund dann aber auch funktionieren muss. Und einer der schlimmsten Geschichten ist eigentlich, wenn der Welpe mich beißt, gehe ich weg. Oder ich, also ignorieren kann man ja gar nicht, das kriegt der Hund mit, wenn ich ihn ja krampfhaft ignoriere. Aber ich gehe weg und wir haben dadurch so oft Beißvorfälle, weil der Hund einfach gelernt hat, im Erwachsenenalter, in der Ressourcenverteidigung, in der Überforderung, genau, im Stress oder wie auch immer, wenn ich beiße, gehen sie weg.
Geht der Mensch weg, genau. Da habe ich immer Erfolg.
Genau, und das ist das, was wir als Erstes sagen, ihr geht bitte nicht weg. Ja, das ist so, wo wir sagen, bitte, 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 bleibt in der Situation. Ne? Also wie man das jetzt korrigiert, maßregelt oder umleitet oder auch immer, bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Aber das ist einer der wichtigsten Faktoren, weil da arbeitet ja irgendwie jeder auch ganz kunterbunt. Bitte geht niemals weg.
Ja, da bin ich ganz bei euch. Also das ist das, wo die meisten sich dann wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Wir haben einmal diejenigen, die dann, wie du sagst, im Internet dann mit Schnauzgriff und Ähnlichem anfangen. Auch ich sage, ihr geht nicht bitte in die Demutshaltung. Ihr dreht euch nicht weg und ihr geht nicht weg. Das heißt, ihr spielt mit dem Welpen, der Welpe hat nur sein Mäulchen, das darf er auch verwenden, das soll er ja auch verwenden, sonst kann er es ja nicht lernen. Ihr spielt mit dem, tut das weh oder kurz bevor es euch eigentlich weh tut, gehe ich dazu über, dass ich wirklich laut, also und ich kann sehr laut schreien, kurz laut aufschreie, dass der einen Schreckmoment hat, ich nehme die Hand weg, ich warte ganz kurz und ich animiere dann sofort wieder zu einem Spiel, damit er es sofort besser machen kann. Die meisten machen es eigentlich sofort besser. Es gibt ein paar Beratungsresistente, da muss man dann nochmal miteinander interagieren. Das Gleiche nochmal. Vielleicht nehme ich mir dann auch, meistens mache ich es so, weil sie wieder nachkommen, ich nehme mir dann mehr Raum. Das heißt, ich fange an, den Welpen ein bisschen wegzuhalten, wegzuschieben und sage, pass mal auf, nicht so übergriffig sein. Das kann ich gar nicht vertragen. Und meistens fangen sie dann auch, wenn der Welpe nicht völlig verhaltensgestört ist, und das sind die wenigsten, fangen dann auch eigentlich kurz zu beschwichtigen, zu lecken an. Und dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Aber was man auch sagen muss, dass die Leute ein unterschiedliches Schmerzempfinden haben, bei denen muss es immer erst bluten.
Wobei Männer und Frauen ja unterschiedlich sind. Männer können damit besser leben wie die Damen dieser Welt. Ne?
Ja. Ja. Wie macht ihr das, Andrea?
Ich mache das ähnlich. Also ich erkläre auch, ne, also bei mir ist auch, das tut mir weh oder du merkst ja schon. Ne, im Spiel werden die werden wilder, 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 zack. Dann kommt das Mäulchen an die Hand mit den spitzen Zähnen und dann sage ich auch, und du schreist deinen Hund an, weil er tut dir weh. Die Welpen untereinander machen es ja nicht anders. Ja, wenn es mir weh tut, dann schreit er halt. Deswegen sind diese Zähnchen ja auch so spitz. Und dann gehe ich aber schon, dass ich sage, hey, nö. Ne? Also du darfst ihn auch mal wegschieben, weil es tut mir ja weh. Aber dann lade ich ihn wieder ein. Ja, und das ist genau dasselbe beim Anspringen, das Allergleiche. Lade ihn aber auch wieder ein, weil dann vollkommen ignorieren. Was lernt er denn dann, ja? Also ich muss ihn wieder einladen. Das ist für mich wichtig dann, dass er auch lernt, ja, okay, das war kacke, es wird kurz unterbrochen, okay, du kannst wieder kommen, wir können wieder Freund sein, aber wird er mir zu blöd, dann unterbreche ich das auch, weil du hast ja auch welche, also wo der Welpe schon sehr triebig ist und da muss man halt, das ist wieder so ein Einzelfall, ne? Ja, aber der normale Welpe.
Ich finde das immer ganz spannend, aus welcher Ambition der Welpe beißt. Also ist es jetzt tatsächlich Spiel oder ist es, was wir auch oft haben, ist Übermüdung. Nach müde kommt doof. Weil die wenigsten wissen ja, dass der Welpe eigentlich schlafen lernen muss.
Ne? 22 Stunden.
Und lernen muss. Ne? Action bringen sie mit. Und das ist so ein Ding, da differenzieren wir natürlich so ein bisschen, also beißen darf man natürlich gar nicht, aber da, von der Korrektur her, dass wir sagen, okay, wenn er völlig müde ist, dann zeigen wir ihm schon den Lösungsweg. Das heißt, wir nehmen ihn einfach raus aus der Situation. Ja, wenn er aus Frack in mich reinbeißt, der Mensch dann natürlich mit der Hand dann noch wegschubst, das heißt, für den Welpen ist es natürlich eine doppelte, dreifache Einladung, mega, jetzt wird er noch agiert, dann ist es so, dass wir sagen, wir nehmen ihn einfach raus aus der Situation, pass mal auf, wenn du beißt und je nach Ambition, warum du beißt, dann gehst du jetzt einfach mal kurz in dein Körbchen, in deine Box, in deinen Laufstall, was auch immer, fahr mal runter und schlaf mal, weil nach müde kommt doof. Genau. Zum Beispiel. Also wir nehmen die auch raus aus der Situation.
Ja, das mache ich auch so. Ich sage immer, ihr müsst den Welpen wie die Kinder ins Gitterbettchen stecken. Nach müde kommt doof. Genau den gleichen Satz. Den kennen wir, glaube ich, alle. Den sagen wir auch alle. Ja, es ist für die Leute dann schwierig. Also das habe ich auch schon, weil sie dann immer sagen, ja, das soll ja keine Strafe sein. Ich sage, das ist ja auch keine Strafe. Ihr helft dem Hund runterzukommen. Und das ist das, was der Hund braucht, weil wenn ihr einen chilligen Hund haben wollt, wenn der erwachsen ist, dann muss der ausreichend geschlafen haben.
Ja.
Das ist einfach
Und da
so.
sind wir beim Punkt, was ich jedem Welpenbesitzer von Anfang an sage: Euer Hund soll im ersten Jahr eigentlich lernen, Ruhe auszuhalten. Der sollte lernen, Ruhe auszuhalten, dass einfach nichts passiert. Und er soll nicht heute Agility machen, morgen Dummy-Training machen, am Mittwoch Mentraining machen, am Freitag. Kein Mensch kann es aushalten, dass er jeden Tag irgendein Action-Programm hat. Ein Säugling stecke ich auch nicht in Chinesisch und sonst was, weil der muss auch viel schlafen, ja. Und
Absolut.
bringt doch euren Hunden bei, Ruhe auszuhalten und Frust auszuhalten, dass in dem nichts passiert. Ja, okay, ich bringe bei Sitz, Platz und diese Grundbasics und schau, dass ich meine Bindung fördere, aber ansonsten muss ich nicht viel Action haben. Viel wichtiger ist, dass der Hund bei mir ist, gern. Hochfahren, das kann jeder Hund von Geburt an. Und je nach Rasse, also wie jetzt beim Schäferhund oder beim Mali, da brauche ich gar nichts dafür tun. Da schnippe ich mit dem Finger und dann ist der auf 120 und funktioniert. Aber dass der runterfährt schnell wieder und entspannen kann, das muss gelernt werden.
Ja, absolut. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Runterfahren, ruhig werden, schlafen. Ihr habt mir mega viel Spaß gemacht mit euch. Fand ich mega.
Mega.
Machen wir auf jeden Fall wieder. Wir suchen uns ein neues Thema aus. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Auch unseren Zuhörern, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass wir uns wieder hören, ne? Mädels, wie schaut's aus?
Definitiv.
So schaut's aus.
Ich freue mich auf euch.
Ja, Servus, tschüss,
Tschüss,
Servus und
tschüss.
Baba.